Ihr Lieben, es ist wieder Freitag und ihr hört den The Disco Dudes Podcast mit Kirk Dells und Wolfgang Hase. Und wir stellen uns ja immer zwei Tunes gegenseitig vor und referieren da ein bisschen drüber oder erklären uns, was in den Tunes so toll ist. Und dann fange ich doch mal direkt mit dir an, Wolfgang. Was hast du uns denn diesen Freitag Schönes zu kredenzen?
Hey, liebe Kirk, schön, dich zu sehen und zu hören. Diesen Freitag halte ich ein kleines Referat über den wunderbaren Song Pretty Young Thing PYT von Michael Jackson. 1982 ist das Album Thriller erschienen, ein riesengroßer Erfolg für Michael Jackson, nämlich das meistverkaufte Album, wie man sagt, das es überhaupt gibt. Und auf diesem Album Thriller ist unter anderem auch der Song PYT. Die anderen Hits kennt ihr bestimmt alle auch. Wanna Be Starting Something, Thriller natürlich, der Name-Track und Beat It, Billie Jean, alles Hits, die wir rauf und runter gehört haben, in guten und in schlechten Tagen. 82 kam das Album raus, da war der Song auch schon drauf. 83 kam er nochmal als Single und 84 hat er dann auch Deutschland erreicht und dort so einen mittelgroßen Erfolg gab, war so rund Platz 50. Also kein so ganz riesengroßes Ding. Ich habe die Maxi-Version davon mitgebracht, die auf dem Album nicht zu finden ist. Die ist so rund 2 Minuten länger als die Version, die man auf dem Album hört. Und zwar hat man die so produziert, wie das damals auch so üblich war. Dafür hat man die Maxi-Single ja auch erfunden, dass sie tanzbar wird. Man hat Instrumentalteile verlängert, bestimmte Beats weiter ausgebaut, ein bisschen was hinzugefügt im Arrangement, einfach um es tanzbarer zu machen, ein bisschen mehr Luft reinzubringen, dass der Tänzer neben den Vocals auch ordentlich Platz und Raum und Spaß hat, sich darauf einzulassen. Wie sich so ein Unterschied anhört, speziell zum Beispiel jetzt in dem Fall bei einem Intro zwischen einem Song, der auf dem Album landet, und dem Song, wie er nachher als Disco Maxi erscheint, das wollte ich euch mal ein bisschen plastisch machen und als Hörbeispiel 1 und 2 sozusagen einspielen. Wir starten mal mit dem Intro der Albumversion. You know, you make me feel so good inside. I always wanted a girl just like you. Such a PYT. Pretty young thing. Where did you come from, baby? Ja, da hört ihr auch schon eingangs die erste Strophe, die unverabkennbare Stimme von Michael Jackson in seiner Solophase. Wie sich also das auf dem Album angehört hat, das habt ihr gerade gehört, sehr instrumental gleich eingesetzt, und wie sich das dann auf so einer richtigen Disco-Maxi anhört, dass mehr Rhythmus gleich zum Tragen kommt, das ist das Beispiel, das wir uns jetzt anhören. Hört sich das auf der Maxi an, bevor man in die Strophe einsteigt. Ich habe die Maxi erst super spät entdeckt, nämlich auf Basis eines Labels namens Ballroom Records. Die hatte ich bei meiner Arbeit bei Groovetech auf einmal in der Hand und sah PYT. Ich kannte selbst nur die Albumversion und dann da habe ich festgestellt, das Ding ist ja viel länger. Wer hat denn da seine Hand dran gehabt? Gar niemand hat groß nacheditiert, sondern das war die Maxi, wie sie damals auch rauskam. Kirk, wie schaut's bei dir aus mit diesem Song? Kennst du die oder kanntest du diese Maxi-Version auch schon? Und spielt sie bei dir beim Auflegen irgendeine Rolle?
Die Maxi-Version kannte ich in der Tat schon. Ist natürlich ein super Tune. Ich würde mal sagen, vom Gefühl her der unkommerziellste Song von der ganzen Platte. Super guter Dancefloor-Banger, der sich gut einreiht und auch da wieder die Connection auch zu Haus hat. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist dieser Rhythmus, der vorwegläuft auf der Maxi-Single. Dadurch ist er auch in diversen Foren und bei diversen DJs auch mehr oder weniger bekannt geworden. Hat er auf einigen so Funky-House-Produktionen auch so einen Grundvibe erzeugt und wurde dann nochmal mit so einer Heavy-Kick unterlegt, also dann Four on the Floor. Und gerade die Kombination mit der Heavy-Kick Four on the Floor auf diesem Anfangsrhythmus muss auch mit diesem Klavierintro, was so ein bisschen gesampled wirkt, aber ja nicht ist, sondern einfach nur so hart angespielt ist, macht dann halt genau diesen Funky House Swing aus. Und ich glaube, da wurde die Maxi dann auch nachhaltig nochmal rückwirkend entdeckt. Bombentune, Bombenwahl. Ich danke dir dafür.
Na, immer gerne, immer gerne. Gute Musik soll ja einfach auch gezeigt und gespielt werden. Das Album als solches gilt als absolutes Meisterwerk und als super Meilenstein in der Karriere von Michael Jackson. Produziert hat es Quincy Jones. Der leider kürzlich erst verstorbene Quincy Jones war seine zweite Zusammenarbeit mit Michael Jackson. Die beiden hatten sich in den 70ern irgendwann late kennengelernt und dann angefangen miteinander zu arbeiten nach den Filmaufnahmen von The Wiz. Quincy Jones kennen wir sicherlich als Produzenten durch Jahrzehnte von den 50ern beginnend bis jetzt in die Neuzeit, in die letzten Jahre noch. Hat ganz, ganz viele Musiker beeinflusst, aber auch in Zusammenarbeit gehabt. Und auch hier bei diesem Album merkt man, wie stark sein Netzwerk war. Zum Beispiel der Bassist, der auf dem Album spielt, oder einer der Bassisten, Louis Johnson, nämlich der eine Teil von Brothers Johnson. Die wiederum waren zufällig bei einer Bandproduktion von Quincy Jones als Studiomusiker in ihn reingerannt, hatten ihm von ihrer Ambition erzählt, ein eigenes Album haben zu wollen. Er hat sie ihren angenommen und war ein Stück weit ein Ziehvater von den beiden. Also Quincy Jones sicherlich eine ganz zentrale Figur für diese Produktion und auch für die großen Hits, die da drin standen. Quincy Jones selber war von Pretty Young Thing gar nicht so richtig begeistert. Es gab eine Skizze, ein Demo, das Michael selber aufgenommen hatte, wesentlich schneller und anders arrangiert. Und er hat dann wiederum aus seinem Netzwerk James Ingram dazugenommen, der auch Backing Vocals und teilweise Keyboard Support auf dem Album spielt, und er hat das ein wenig umgeschrieben und umarrangiert, so zu der Version, die wir dann von Album und auch von der Maxi kennen. Zu Michael Jackson möchte ich gar nicht so wahnsinnig viel erzählen. Ich glaube, den kennt ihr alle, von den Jackson 5 als Kinderstar hochgezogen. Sicherlich eine ganz wichtige Figur in der Musikgeschichte, aber auch eine ganz kritische Figur in anderen Belangen. Und der leider auch nicht mehr am Leben. Was die Musiker angeht in diesem Album, ist noch für mich richtig rausgestochen der Schlagzeuger, nämlich Leon Ndugo Chancellor. Er ist einer von zwei Schlagzeugern, der auf dem Album spielt. Der zweite ist Jeff Porcaro von Toto, also auch da wieder ein Netzwerk von Quincy Jones. Es waren nur Bombenmusiker mit am Start. Der Herr Chancellor hat unter anderem für die Emotions gespielt, und von den Emotions hast du, Kirk, ja kürzlich einen Song mit dabei gehabt. Da hat er, glaube ich, sogar auch getrommelt, und er war wirklich mit wahnsinnig vielen Jazz-, aber auch Popmusikern in den 70ern und 80ern unterwegs. Vom Bassisten Louis Johnson habe ich euch erzählt. Brothers Johnson ist sicherlich eine Band, die ihr auch mal diggen könntet. Auch gesungen auf diesem Track, nämlich ganz im Hintergrund, hat die kleine Schwester von Michael Jackson, nämlich Janet Jackson. Ihre Stimme wurde dann ein bisschen nach vorne produziert, und deswegen klingt das in dem ganzen Chor auch einigermaßen voll. Eine Auffälligkeit hat sich mir in meinen Ohren niedergeschlagen, was diesen Song angeht. Nämlich, es gibt eine Passage, da hat man den Eindruck, als würden die Chipmunks mitsingen. Vielleicht weiß der ein oder andere von euch, der zuhört, wenn er Musikkonnoisseur ist, was das genau ist, wer das ist und warum das so ist. Auf jeden Fall spiele ich es uns mal vor. Ich habe den Eindruck, da könnte man das ein oder andere Lächeln für spenden. Also irgendjemand musste da auf jeden Fall ganz ordentlich hochsingen und ein bisschen quietschen. Ich hoffe, dass es nicht die arme Janet war, aber habt ihr eine Ahnung? Na, also schreibt uns gerne mal auf Instagram, wenn irgendeiner etwas mehr weiß zu dieser bemerkenswerten Passage. Du hast vorher schon erwähnt, Kirk, dass der Song natürlich auch Niederschlag gefunden hat in anderen Musiken, also von House- und Hip-Hop-Produzenten aufgegriffen wurde. Und das ist vollkommen richtig. Lustigerweise hat sein eigener Bruder, nämlich Jermaine Jackson, erstmal 96 noch eine Coverversion rausgebracht. Dann gab es eine richtig coole Version davon von Monica, dem zweiten Teil von Brandy und Monica. Kanye West hat es auch mal mitverwendet. Und der von mir gerade eben erst in Hamburg gesehen, und wahnsinnig geliebte Jacob Collier hat 2015 da auch mal eine Version von gebaut. Natürlich im Haus ganz rauszunehmen DJ Daz mit seinem Alias Andres, eine richtig gute, wunderschöne Hausnummer draus gebaut, und Sebastian Léger, auch einer der Granden in der französischen Szene, der Hausproduzent. Ich selber finde an dem Stück am bemerkenswertesten die Drums tatsächlich und den Bass, deswegen habe ich mir auch die beiden Musiker rausgesucht. Dieser Synth-Bass mit diesem klaren Schlagzeug, das kennt man auch. Man spürt eigentlich förmlich, dass der gleiche Drummer eben auch Billie Jean gespielt hat. Es ist zwar ein anderer Rhythmus, aber die Spielart ist total gleich. Hört mal beide an, ihr werdet merken, was ich meine. Mich fasziniert dieses Stück wahnsinnig. Ich lege es unglaublich gerne auf. Kirk, hast du noch ein paar abschließende Gedanken zu der Michael Jackson-Nummer, die zwar die sechste Single auf dem Album war, aber in der Tat eher eine, die undergroundiger wurde und die erst später über diese Maxi und die Hausbastarde wieder erschienen war?
Was auf jeden Fall auffällig ist bei der Nummer ist, wenn man sie spielt, wird man oft ungläubig gefragt, was das denn bitte für eine Michael Jackson-Nummer ist, weil den wieder erwarten sehr, sehr wenige Menschen, auch Michael Jackson-Fans, nicht auf der Kette haben. Viele sind halt auf die sehr kommerziell erfolgreichen Tunes auf der LP fokussiert und wollen die auch immer wieder hören. Und manchmal hat man das Gefühl, die Leute hören dann auch von ihren Lieblingen, die sie halt auf Platte sich ins Regal stellen, die Alben nicht vollständig durch. Das ist dann halt wie so ein Sidefind, hat man manchmal das Gefühl. Super Nummer.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also tatsächlich, gerade bei Michael Jackson, auch The Lady in My Life ist ein wunderschöner Ballade. Der hat auch, haben auch nicht so viele richtig viel drüber geredet. Aber gut, das PYT war unser Thema, Pretty Young Thing. Und eine Randbemerkung noch dazu, es wird immer mal wieder gesagt, You Need Some Loving, TLC. Das hat übrigens nichts mit der Hip-Hop-Band TLC zu tun, die den Hit Waterfalls hatte, sondern das heißt einfach Take Loving Care. Ist es nicht schön, wenn man Take Loving Care zueinander so haben kann? Naja, so viel zum liebevollen Freitagabend. Kirk, du hast dir natürlich auch was eingepackt, auch eine Nummer. Geht's bei dir auch um Liebe? Es ist natürlich Disco, aber geht's um Liebe? Was hast du für einen Song mitgebracht? Erzähl's uns.
Ein völlig liebeerfüllten Song, der auch nicht besser heißen kann als Tell Me You Love Me. Und das ist eine Nummer von der Gruppe Chew. Und die Gruppe Chew ist vom Namen her zurückzuführen auf den Kopf, nämlich Ray Chew. Und Ray Chew ist eher so ein Underground-bekannter Typ. Allerdings hat der ganz viel gemacht und ganz tolle Produktionen gemacht. Vor allen Dingen die Platte, nämlich nur diese eine LP produziert, See the Light mit der Band Chew, die nach ihm benannt wurde. Und diese Platte ist von 1993. Damit springe ich quasi ein Jahr weiter. Und das gab drei VÖs, die anderen beiden waren so Single-Auskopplungen als 7-Inches, Tunes, die auf der Platte, auf der LP See the Light sind. Und Ray Chew ist quasi ein renommierter, kann man sagen, Musikdirektor schon. Er ist auf jeden Fall Produzent und Komponist. Und seine musikalische Reise begann mit 6 Jahren, hat an diversen guten Konservatorien studiert. Vor allen Dingen der Julian School in New York, die ja relativ bekannt ist für Musiker, die dort ausgebildet werden. Mit 19 wurde der Musikdirektor, und jetzt wird's interessant, von Ashford & Simpson. Und arbeitete dort als Pianist und Arrangeur und hat da auch mit Größen wie Diana Ross, Luther Vandross und vor allen Dingen mit der Roberta Flack zusammengearbeitet. Er hatte Live-Auftritte mit Rihanna später, mit Carrie Underwood, mit Pharrell Williams, Aretha Franklin und dem leider schon jetzt verstorbenen Quincy Jones. Und das alles kann man halt auch auf YouTube nachschauen. Also die Auftritte mit den Menschen sind gebannt. Also da hat er immer in den Backing-Bands gespielt oder teilweise halt auch als inszenierter Einzelmusikalischer Künstler, wo er dann halt irgendwie Soli gespielt hat. Der hat auch im Fernsehen Erfolge gefeiert. Der war nämlich bei der Band von Saturday Night Live. Dann war er Musikdirektor bei den Shows wie American Idol, Dancing with the Stars, seit 2014 und derzeit It's Showtime at the Apollo. Der komponierte auch unter anderem für Events, nämlich den Emmy Awards, die Macy's Parade und zum Auftrittsball und Antrittsball von Barack Obama hat er quasi ganze Backing-Musik arrangiert. Und kürzlich, und jetzt wird es ganz interessant, hat er für den Film Pride, Seven Deadly Sins, aus der Seven Deadly Sins-Serie, hat er mit Stephanie Mills eine super tolle Single produziert. Und die Single heißt Faith and Love, eine Co-Produktion mit Stephanie Mills. Und das ist auch ein ganz, ganz toller Song. Und beide Tunes packen wir euch natürlich auf die Spotify als auch die Apple Music Liste zum Nachhören, wie auch die Tunes, die Wolfgang Haase erwähnt hat. Bei dem Song Tell Me You Love Me ist was ganz Besonderes mir aufgefallen, nämlich dass er mit direkt nach dem Auftakt, mit einer kurzen Unterbrechung, direkt im vollen Dance-Vibe ist und quasi mit dem gespielten Piano Anfang im Übergang zur Strophe auch schon im Refrain drin ist. Das heißt, die Strophen haben immer als Abschluss einen Refrain-Hook-Teil. Das heißt also, jeder gesungene Satz ist gleichzeitig auch permanent der Refrain. Und das finde ich bei der Nummer wirklich sehr beachtlich. Das findet man sehr selten bei Kompositionen, dass quasi der Hauptsatz des Refrains immer in den eigentlichen Abschluss des jeweils gesungenen Satzes gemacht wird. Und diesen ersten Teil von dem Übergang des Songs vom Anfang bis in die erste Strophe, wo dann immer mit dem Hook-Abschluss gesungen wird, das hören wir uns mal kurz an, damit ich euch mal illustrieren kann, was ich meine. Auch beachtlich ist bei dem Tune, dass er dann einen sehr freigestellten Refrain hat, wo dann der Satz Tell me you love me wiederholt wird. Und es gibt dann eine super tolle Passage, was ich halt an Boogie, Funk und Disco liebe, wenn dann der berühmt-berüchtigte Updance-Break kommt. Und der ist bei dem Tune auch wirklich total cool, weil da geht es aus dem Refrain mit einer kompositorischen Finesse direkt in diesen krassen Break, wo dann Rhythmus freigestellt wird, aber dann auch Piano so gespielt wird, eigentlich wie man es heute samplen würde. Und das finde ich wirklich sehr interessant bei dem Tune. Das hören wir uns mal an. Geht natürlich noch deutlich länger, als wir ihn jetzt gehört haben, steigert sich nachher wieder hoch und endet dann in der maximalen Euphorie des weitergeführten Refrains mit ganz kurzen Strophenelementen wieder drin. Und auch bemerkenswert bei diesem Tune ist der überladende Einsatz von Percussion und dem wirklich eigentlich staccato gespielten Piano und dem zurückgenommenen Bass, finde ich eine Bombennummer. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Mir ging es auf jeden Fall, als ich den Tune damals das erste Mal gehört habe, dass er einen sofort in diesen Dancey-Vibe, wenn man die Komposition hört, ist man direkt on fire, finde ich, und direkt mit so einer positiven Euphorie aufgeladen und hat Bock auf mehr.
Man hört dir die Begeisterung für diesen Song förmlich an. Ich kannte ihn gar nicht, deswegen sage ich heute dazu mal einfach nichts. Ich höre ihn mir nachher erstmal fleißig an. So ist es tatsächlich auch. Man kann so alt werden, wie man will, und so viel aufgelegt und gedickt haben, wie man will. Man findet immer wieder neue Sachen. Dieses Wochenende hält ein paar hübsche Überraschungen bereit. Zum einen habe ich das große Vergnügen, mit dir, Kirk, und mit ein paar anderen wunderbaren Gesellen wie den Markussen heute Abend in Köln essen zu gehen. Denn ich bin mal wieder in Köln und dann solltet ihr auch in Köln leben. Ein klein wenig Werbung für unser Umfeld. Die Silberschwein ist heute Abend mit einer Techno-Housey-Edit im wunderschönen Subway in Köln und das werden wir vielleicht auch besuchen. Mit dem Silberschwein hat es noch ein bisschen was auf sich. Wenn ihr uns beide irgendwann mal auflegen, sehen und hören wollt, dann markiert euch doch jetzt schon mal den 11. Januar im Kalender. Denn da machen wir was. Was machen wir denn da, Kirk?
Nach 12 Jahren werden wir das als Auftakt nehmen, die Disco Dudes Auflegesaison wieder zu eröffnen.
Wieder live und in Farbe, so endlich wieder da. Nicht nur Podcast, sondern auch mal wieder hinter den Decks. Also schreibt es euch auf, 11. Januar, das ist dann im Rahmen einer Silberschwein im Helios 37. Wir werden dort die Bar, den schwarzen Hasen, beschallen, wo du ja eh öfter zu Gast bist. Ja, das war die Ausgabe für diese Woche. Wir hoffen, ihr hattet Freude an der Musik und unseren Berichten darüber, wie wir die Stücke finden und was sie so beinhalten. Kirk, ich wünsche dir ein fantastisches Wochenende und euch da draußen auch. Goodbye.
Ein schönes Wochenende. Stay tuned und tanzt viel.